Wir sind in einer Predigtserie durch das erste Buch Samuel und wir haben entschieden, dass auch wenn wir heute Morgen schon eine und jetzt gleich nochmal vier weitere Taufen feiern, dass wir in dieser Predigtserie fortfahren wollen. Von daher ist das keine Taufpredigt, sondern es ist Gottes Wort für uns alle. Und ich hoffe, dass wir so auf Gottes Wort hören. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Hannah gebetet hat. In den ersten Versen in 1. Samuel 2. Sie hat ihren einzigartigen Gott gelobt und gepriesen. Und sie hat im langen Mittelteil Gott vor allem dafür gelobt und gepriesen, dass Gott ein Gott ist, der alles ändern kann. Gott kann alles verändern. Er kann die, die stolz und arrogant sich über andere erheben, niederbringen. Und er kann diejenigen erhöhen, die ihre Hoffnung ganz auf ihn setzen. Das war die Botschaft letzte Woche. Vielleicht hast du die Predigt gehört, vielleicht hörst du das auch jetzt und denkst dir, wow, das klingt richtig gut. Nur dummerweise deckt sich das so überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen. Ich erlebe, dass die, die Gott treu sind, leiden müssen und dass die, die Gott verspotten, dass es denen so richtig gut geht. Tatsächlich war das auch die Situation, die Hannah zu ihrer Zeit erlebte. Sie betete ihr Lobpreisgebet vor dem Hintergrund von viel Finsternis, von viel Gottlosigkeit. Die frommen Gläubigen in Israel litten damals unter dem Machtmissbrauch derjenigen, die Gottes Gesetz eigentlich hochhalten sollten und die Gott in besonderer Weise dienen sollten. Wir werden das in unserem heutigen Predigttext ganz deutlich sehen, in sehr drastischer Art und Weise. Und ich glaube, wir merken schnell, das, was wir im ersten Buch Samuel lesen, das ist sehr relevant für unsere Zeit, für unser Leben und Erleben in dieser Welt. Wir erleben, dass gerade diejenigen, die Gott dienen sollten, Würdenträgern in Kirchen und Gemeinden, immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil sie ihre Macht missbrauchen. Wir lesen von Finanzskandalen, wo Spenden veruntreut werden, wo Menschen sich selbst bereichern, anstatt Gottes Reich zu bauen. Wir lesen immer wieder schreckliche Schlagzeilen über Skandale, wo Kinder und Jugendliche in Kirchen, da wo sie eigentlich geistlich gefüttert werden sollten, missbraucht werden. Und wir hören auch immer wieder von geistlichem Missbrauch durch geistliche Würdenträger. Ich glaube, wir merken, das, was wir im ersten Buch Samuel lesen und das, was wir hier und heute erleben, das ist sehr ähnlich. Und so stellen wir uns die Frage, und diese Frage haben sich sicherlich die frommen Gläubigen auch damals gestellt: Wie kann das sein? Warum lässt Gott das geschehen? Hat Gott uns vergessen? Hat er uns selbst überlassen? Nun, in diese Fragen hinein spricht unser heutiger Predigttext. 1. Samuel, Kapitel 2, die Verse 11 bis 36. Das heißt, der Großteil des zweiten Kapitels. Und dieser Text zeigt uns, dass Gott das Böse nicht ewig tolerieren wird. Und zum anderen gibt dieser Text uns Hoffnung. Hoffnung für die, die auf Gott vertrauen. Bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich mit uns zu Gott gehen im Gebet, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Hilf mir, ein treuer Diener deines Wortes zu sein, dass ich nur das sage, was du gesagt haben möchtest. Herr, hilf uns, dein Wort so zu hören, wie wir es nötig haben. Hilf uns, dass wir die Warnungen, die dein Wort uns heute zeigt, dass wir diese Warnungen hören, im Wissen darum, dass du uns liebst und es gut mit uns meinst und gerade deswegen auch mit Warnungen in unser Leben sprichst. Ja, wir wollen dich bitten, dass dein Wort uns zugleich in unserer Hoffnung stärkt, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der für die Seinen sorgt. So sprich du durch dein Wort und bewirke durch dein Wort das, was du in unseren Leben ganz persönlich, in jedem persönlichen Leben ausrichten möchtest. Zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Amen. Ihr habt sicherlich beim Hineinkommen ein Gottesdienstblatt bekommen, und wenn ihr die Überschriften der vier Punkte lest, dann habt ihr wie immer oder wie meist auch gleich quasi die Kernaussage dieser Predigt, die wir einfach Stück für Stück entfalten wollen. Ja, dort lesen wir, dass Gottlosigkeit und Halbherzigkeit von Gott gerichtet werden. Aber dass Gott diejenigen, die ihn ehren, segnen will. Darum soll es gehen. Wir gehen den Text nicht ganz chronologisch durch, aber im Großen und Ganzen folgen wir der Struktur des Textes. Wir wollen zuerst die Gottlosigkeit der Söhne Elis und die Halbherzigkeit von Eli betrachten. Und dann wollen wir darüber nachdenken, wie Gott damit umgeht, was er daraufhin ankündigt und was er dann auch tut, im Richten und im Segnen. Zuerst die Gottlosigkeit der Söhne Elis. Davon lesen wir in den Versen 12 bis 17. 1. Samuel 2, die Verse 12 bis 17. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten. Denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett im Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Ja, wir kennen die Söhne Eli schon aus Kapitel 1. Wir haben dort gelesen, dass sie Hofni und Pinas heißen. Wir haben gehört, dass sie selber auch Priester waren. Und als Priester sollten sie in der Stiftshütte dienen. Stiftshütte stand damals noch in Silo. Und sollten dort Opfer darbringen. Das war ihre wesentlichste Aufgabe. Das heißt, die Gläubigen, die Frommen in Israel, sollten ihre Opfer dorthin bringen nach Silo zur Stiftshütte. Und dann sollte der Priester sie nehmen und nach den Ordnungen, die festgeschrieben waren, im zweiten und dritten Buch Mose, dann diese Opfer Gott darbringen. Aber diese beiden Jungs, diese Priester, kümmerten sich nicht darum, was ihre Aufgabe war. Sie waren eine einzige Katastrophe. Ihnen war Gott vollkommen egal. Das heißt hier, sie fragten nichts nach dem Herrn. Es klingt fast so, als wenn die frommen Leute ihre Opfer selber darbringen mussten. Und die Priester waren gar nicht vor Ort, sie schickten nur ihre Diener dorthin. Und die Diener hatten nichts Besseres zu tun, als einfach nur ein bisschen was einzukassieren. Nicht? Die hatten ihre Gabeln und pieksten mal so in den Kessel und was sie auch immer greifen konnten, das nahmen sie für die Priester mit. Das war nicht ganz das, was das Gesetz eigentlich regelte. Das Gesetz hatte klare Vorschriften dafür, was die Priester bekommen sollten. Sie sollten bestimmte Teile des Opfers kriegen und andere Teile gehörten nur Gott. Aber sie nahmen, was sie greifen konnten. Und weil das offensichtlich noch nicht gut genug für sie war, sagten sie dann auch noch: Ach, bevor ihr überhaupt dieses Opfer verbrennt, bevor ihr anfangt, das überhaupt zu braten, gebt uns mal gleich die besten Stücke. Ja, das Fett. Ich weiß, heute unsere Ernährungsgewohnheiten sind ein bisschen anders. Da schneidet man das womöglich sogar weg. Aber wer wirklich weiß, was schmeckt, der weiß, ein bisschen Fett muss schon dabei sein. Ja. Die wussten das damals auch. Damals Fett, das war das beste Stück. Deswegen war im Gesetz geregelt, dass das nur für Gott war. Das interessierte die Priester aber nicht. Sie sandten ihre Diener und nahmen sich, was sie greifen konnten. Und wenn dann ein Frommer im Tempel sagte oder in der Stiftshütte sagte, dass das ja nicht geht, dass das doch Gott gehört, lass doch das bitte erst in Rauch aufgehen, was machten dann die Diener? Die drohten Schläge an. Wir haben das gesehen. Du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Nun, ich hatte am Mittwoch ein Treffen mit Christen, bei dem es um sehr wichtige Fragen ging. Und wie es so meine Art ist, wenn ich eine Gelegenheit habe, über wichtige Dinge zu reden, da war ich sofort voll dabei. Ich legte sofort los und mein Gegenüber sagte dann: Herr Matthias, bevor wir über so wichtige Dinge reden, sollten wir beten. Und ich sage: Oh ja, na, peinlich, vielleicht peinlich berührt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte in diesem Moment meinem Gegenüber gesagt: Bet halt später, verschwende nicht meine Zeit, wenn du denkst, dass das gut für dich ist, mach's halt. Ich hoffe, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich so reagiert hätte. Aber seht ihr, das ist genau das, was die Söhne Elis taten. In Vers 17, da sagt einer: Hey, aber bevor wir das tun, das Fett gehört Gott, lass das Fett in Rauch aufgehen vor dem Herrn. Und die sagen nur: Willst du Schläge oder was? Gib's her. Ja, Vers 17, fasst das zusammen. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. So groß war die Gottlosigkeit der Söhne Elis. Ab Vers 22 lesen wir dann von ihrem Vater Eli. Wir sehen, dass er noch von weiteren schlimmen Sünden seiner gottlosen Söhne hörte. Und wir sehen, dass er recht halbherzig darauf reagiert. Vers 22. Eli aber war sehr alt geworden, wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solch böse Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Das klingt komisch, oder? Elis Söhne verachten also nicht nur ihren Dienst im Tempel, sie missbrauchen nicht nur ihre Position, um sich Dinge zu nehmen, die ihnen nicht zustehen, die haben auch noch Sex mit Frauen, die vor der Stiftshütte dienen. Darum geht es jetzt, ein bisschen nett umschrieben. Und was macht ihr Vater? Das sind jetzt keine so guten Gerüchte. So kann man es auch sagen. Kein Wunder, dass die Söhne sagen: Ach, was der schon sagt. Ihr Lieben, ich hoffe, uns ist klar, dass im Anbetracht von schlimmer Sünde, von großer Gottlosigkeit, es keine Halbherzigkeit geben darf. Ich hoffe, das ist dir klar für dein eigenes Leben. Ich hoffe, dass da, wo du von Gottlosigkeit in deinem Leben überführt wirst, du nicht einen lapidaren Umgang damit hast. Ach ja, ja, kann man auch anders machen. Das heißt, wir sollten damit anfangen, Sünde, das Böse in uns klar und direkt zu konfrontieren, dem keinen Raum zu geben. Und das Gleiche gilt auch für das Miteinander der Gemeinde, der Gläubigen. Im 1. Korinther 5 lesen wir zum Beispiel, wie Paulus die Korinther sehr scharf ermahnt dafür, dass sie Sünde in ihrer Gemeinde zulassen. Und er macht deutlich: Ihr müsst diese Sünde in schärfster Weise bekämpfen. Ihr könnt sie nicht einfach tolerieren. Ihr müsst diejenigen, die sündig leben, wenn sie nicht umkehren wollen, letztendlich aus der Gemeinde ausschließen. In ähnlicher Weise werden Eltern aufgefordert, ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Nun sind natürlich die Söhne Elis inzwischen keine kleinen Kinder mehr, das sind erwachsene Männer. Aber wenn wir in Familiensituationen Menschen haben, die sich Christen nennen, die meinen, Diener Gottes zu sein, und gleichzeitig sich ganz der Gottlosigkeit hingeben, ihr Lieben, dann ist es falsche Liebe, falsche Loyalität, wenn wir das einfach so lapidar laufen lassen. Ich meine damit nicht, wenn jemand ein Nicht-Christ ist, wenn du Geschwister, wenn du Eltern, wenn du Verwandte hast, die keine Christen sind. Ja, dem musst du das Evangelium predigen. Deren größtes Problem ist nicht die Sünde, sondern dass sie letztendlich vor Gott nicht bestehen können. Sie brauchen nicht eine Verhaltensveränderung, sie brauchen Glauben an Jesus. Aber Leute, die sagen, ich glaube an Jesus und in der Sünde verharren, die brauchen Konfrontation. Das ist Ausdruck unserer Liebe, wenn wir sie konfrontieren. Eli scheint hier eine falsche Loyalität seinen Söhnen gegenüber zu haben. Halbherzigkeit im Umgang mit Sünde gefällt Gott nicht. Weder im Umgang mit unserer eigenen Sünde noch mit der Sünde anderer in unserem Umfeld. Nun, wer noch daran zweifelt, ob Eli wirklich so halbherzig war im Umgang mit der Sünde, den möchte ich darauf hinweisen, dass Eli jetzt hier nicht nur ihm sehr halbherzig den sexuellen Missbrauch seiner Söhne anklagt, sondern dass er tatsächlich offensichtlich bei ihrem Missbrauch des Opferfleisches mitgemacht hat. Wir lesen in Vers 29, wir schauen das später noch genauer an, davon, wie ein Prophet Eli persönlich konfrontiert und zu ihm sagt: Warum tretet ihr, du und deine Söhne, warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das sagt Gott. Du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem Besten aller Opfer meines Volkes Israel. Das heißt, Eli sitzt mit am Tisch. Der macht mit bei all dem. Kein Wunder, dass seine Söhne seine Ermahnung nicht ernst nehmen. So heißt es hier in Vers 25. Sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Das ist eine interessante Aussage. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Manchmal lohnt es sich, so kleine Worte in der Bibel genauer anzuschauen. Ja. Man könnte jetzt denken, oh, das haben die irgendwie falsch gemacht. Nee, es steht genau so da, wie es da sein soll. Sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Wir würden sagen, deshalb war der Herr willens, sie zu töten. Weil sie nicht gehorchten, richtet er sie. Steht da aber nicht. Er sagt, sie gehorcht nicht, denn der Herr hatte schon beschlossen, sie zu richten. Auf gut Deutsch, ihre Sünde war so schlimm, dass die Zeit zur Buße vorbei war. Das Gericht war bereits vollzogen. In Gottes Augen war es schon vollzogen. Er führte sie nicht mehr zur Buße. Das Maß war voll. Lass dir das eine Warnung sein. Es gibt ein zu spät. Ja, wenn dich Gottes Wort überführt von Sünde in deinem Leben, wenn du merkst, ich habe Gottlosigkeit in meinem Leben Raum gegeben, ich bin halbherzig geworden, dann geh das an und zwar sofort, bevor es zu spät ist. Wir sehen also die Gottlosigkeit der Söhne Elis, wir sehen die Halbherzigkeit von Eli selbst und wir lesen dann davon, wie Gott sein Gericht darüber verkündet. In Vers 27 taucht ein nicht weiter benannter Prophet auf bei Eli. Das heißt hier, es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr. Und dann erinnert Gott zuerst daran, dass er Elis Vorfahren zum Priesterdienst ausgesondert hatte. Da heißt es in Vers 28, ich habe mich offenbart dem Hause, oder Vers 27 noch, ich habe mich offenbart dem Hause deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten dem Hause des Pharao gehörten. Und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und so weiter. Sagt, ich hatte euch dazu ausgesondert. Das solltet ihr tun. Und dann klagt er an, dass sie das nicht taten. Wir haben gerade schon Vers 29 gelesen. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du, Eli, ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem Besten aller Opfer meines Volkes Israel. Nach dieser Anklage kündigt Gott sein Gericht an. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da vor mir einhergehen. Aber nun, spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Im Fortgang führt er weiter sein Gericht aus. Eli und seine Söhne waren sich ihrer Sache zu sicher. Die meinten, ja, wir haben ja eine ewige Aufgabe von Gott bekommen. Wir sind Priester für alle Zeit. Was sie dabei übersahen, ist, dass Gott ihnen in der Tat eine ewige Verheißung gegeben hatte, unter der Bedingung, dass sie auch das tun, wozu Gott sie eingesetzt hatte. Und weil sie das nicht taten, war Gottes Zusage hinfällig. Und dann verkündigt Gott in Vers 30, durch den Propheten ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wenn es einen Vers gibt, den ihr aus dem heutigen Bibeltext unbedingt mitnehmen solltet, dann ist das dieser Vers 30. Praktischerweise in der Lutherbibel fett gedruckt. Da heißt es, Gott spricht, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Das heißt, weil der halbherzige Eli und seine gottlosen Söhne Gott nicht geehrt haben, werden sie von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden gerichtet werden. Und der kurz bevorstehende gleichzeitige Tod der Söhne Elis, der soll ihnen ein Zeichen sein, soll Eli und seinen Nachkommen ein Zeichen sein und ein Beleg dafür, dass Gott seine Ankündigungen wahrmacht. Lesen wir in Vers 34. Da heißt es, und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ihr Lieben, es mag uns manchmal so vorkommen, als würden die Bösen gewinnen. Als würde sich Gottlosigkeit durchsetzen. Als würden die, die im Widerspruch zu Gottes Wort leben, triumphieren. Aber sei gewiss, was wir da wahrnehmen, das ist nur eine Momentaufnahme. Es wird der Tag kommen, an dem Gott alle Gottlosigkeit richten wird. Eli und seine Söhne waren sich ihrer Sache sehr sicher. Die mästeten sich am Opferfleisch. Gib mir das Fett. Das waren so richtige Schweinepriester. Aber nach all dem Fressen und Saufen und Prassen auf Kosten der ihnen anbefohlenen Gläubigen sollte der Tag des Gerichts kommen. All das sollte ein Ende haben. Der letzte Vers unseres Predigttextes ist bezeichnend. Die in Fülle hatten, werden nichts mehr haben. Gott sagt zu Eli, deine Nachkommen, viele von ihnen werden sterben, deine beiden Söhne werden sterben und die, die übrig bleiben, über die sagt er in Vers 36, und wer übrig ist von deinem Haus, der wird kommen und vor jenem, einem anderen Priester, niederfallen um ein Silberstück oder eine Scheibe Brot und wird sagen, lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich ein bisschen Brot zu essen habe. Ihr Lieben, wir sehen, aller Reichtum dieser Welt ist sehr vergänglich. Aber Gott regiert in Ewigkeit. Wer Gott ehrt, den will Gott auch ehren. Aber wer Gott verachtet, der soll wieder verachtet werden. Ihr Lieben, wir hören diese Worte als eine harte Warnung in Gottes Wort. Und ich hoffe, wir hören sie zugleich als eine wunderbare Zusage. Gott wird eingreifen und die ehren, die ihn ehren. Und tatsächlich haben wir letzte Woche schon angefangen zu sehen, wie das geschieht im Leben von Hannah. Nicht? Hannah, die sich vor Gott beugt, die nicht stolz und arrogant da steht, sondern die sagt, ich bin völlig abhängig von Gott, die im Gebet zu Gott geht, ihn anfleht unter bitteren Tränen und um sein Eingreifen bittet, im Wissen darum, dass sie nichts tun kann und im Vertrauen darauf, dass Gott alles tun kann, die wird von Gott beschenkt, sie bekommt einen Sohn. Und dann sehen wir, dass sie auch mit diesem von Gott erbetenen Sohn Gott ehrt. Denn sie hat ihm ein Gelübde gegeben, dass wenn Gott ihr einen Sohn geben würde, dann würde sie diesen Sohn an Gott zurückgeben, damit er an der Stiftshütte Gott dienen könne. Das tat sie. Hannah ehrte Gott. Und Gott ehrte Hannah. Wir lesen davon in den Versen 19 bis 22. Da lesen wir über den Sohn, über Samuel. Der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Dazu machte ihm seine Mutter, Hannah, ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Wir sehen, Hannah ehrt Gott. Sie bringt das jährliche Opfer. Ob sie das dann wirklich darbringen konnte oder ob die Diener des Priesters ihr das dann weggenommen haben, das wissen wir nicht. Und Eli segnete Elkanah, das ist der Mann der Hannah und seine Frau, und sprach, der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hatte. Und sie ging zurück an ihren Ort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ihr Lieben, wir sehen, wer Gott ehrt, den wird auch Gott ehren. Gott gibt denen, die ihm treu geben, immer mehr zurück, als sie ihm geben können. Das sehen wir in der ganzen Bibel, immer und immer wieder. Und das wissen wir auch aus ganz vielen Erfahrungen. Ich höre Zeugnis um Zeugnis immer wieder aus dieser Gemeinde, wo Menschen bezeugen, wie Gott oft nach einer Zeit der Dürre, einer Zeit des Gebens und des sich Gott anvertrauens, großen Segen schenkt. Das ist ein biblisches Prinzip, von dem die ganze Bibel zeugt. Wir lesen im Alten Testament beim Propheten Maleachi einen interessanten Aufruf in Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Prüft mich. Ich hoffe, das tust du ab und zu und prüfst Gott, indem du ihm großzügig gibst für sein Werk. Das Neue Testament hat einen Vers, der quasi das Echo ist von unserem Vers 30 hier in Galater 6, Vers 7. Dort sagt Paulus den Galatern, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Nur um das ganz klar zu sagen, das wird nicht immer sofort geschehen. Es ist nicht so, dass du heute mal bei der Kollekte ein bisschen großzügiger bist und dann kommst du morgen ins Büro und kriegst eine Gehaltserhöhung. Kann passieren. Tatsächlich überrascht mich das gar nicht, wenn Leute sagen, das war echt so. Ich habe das immer wieder gehört, solche Storys. Aber das wäre ein falsches Versprechen, wenn ich sagen würde, das läuft immer so. Manchmal dauert es lange. Und manchmal wird es nicht einmal in diesem Leben geschehen. Aber wir dürfen gewiss sein, früher oder später, aber dann für alle Ewigkeit, wird Gott die Bösen richten und die Treuen segnen. Also lieber Christ, ehrst du Gott. Ehrst du Gott in allem, was du denkst und sagst und tust. Das ist unser Auftrag. Ich hoffe, da sind wir uns einig. 1. Korinther 10, Vers 31 sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Beschreibt dich das? Wenn du über deine letzte Woche nachdenkst, hast du Gott in allem, was du getan hast, in allem, was du gedacht hast, was du gesagt hast, Gott geehrt? Wer sich jetzt gerade aufrecht hinsetzt und sich selbstbewusst umschaut, der muss sehr vorsichtig sein, weil auch wenn wir lügen, ist das nicht Gott Ehre, nicht wahr? Gibt es denn überhaupt Hoffnung? Ist denn diese Zusage von Gott, dass er die ehrt, die ihn ehren, eine gute Zusage für uns? Ja, es gibt Hoffnung. Unser Predigttext zeigt uns inmitten von all der Finsternis immer so kleine Lichtstrahlen. Das Problem ist, dass ich den ganzen Text heute nicht gelesen habe, sonst hättet ihr das vielleicht gemerkt. Von daher möchte ich euch ermutigen, vielleicht heute Nachmittag mal 1. Samuel 2, die Verse 11 bis 36 zu lesen. Und dann werdet ihr sehen, dass so ganz komisch immer kleine Sätze eingefügt sind. Du kriegst die ganze Beschreibung der Gottlosigkeit. Und dann ein kurzer Satz. Und dann kriegst du die ganze Beschreibung von halbherziger Gottlosigkeit und dann ein kleiner Satz. Vers 11, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Vers 18, Samuel aber, ist immer mit aber verbunden, war ein Diener vor dem Herrn. Vers 21, aber der Knabe Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Vers 26, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Inmitten all der Gottlosigkeit, inmitten der Finsternis, inmitten dieses Hauses von Eli und seinen Söhnen sitzt dort der kleine Samuel. Einer, der Gott treu dient. Einer, der so lebt, wie sie alle leben sollten. Inmitten dieser Schweinepriester ein echter Priester. Zumindest sieht er so aus. Wir kriegen den Eindruck, dass die Söhne Elis nicht mal am Tempel waren, womöglich nicht mal die Priesterkleidung trugen. Aber der Kleine, von dem haben wir gelesen, dass er einen Priesterschurz trägt und dass seine Mutter ihm liebevoll jedes Jahr ein neues Obergewand bringt. Da sieht der Kleine aus wie so ein kleiner Priester. Und tatsächlich, inmitten von den Gerichtsworten über Eli und seine Söhne, verkündet der Mann Gottes in Vers 35, dass Gott seinem Volk einen treuen Priester schenken wird. Du siehst immer diesen kurzen Blick auf Samuel und dann hörst du, es wird einen treuen geben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immer da einhergehe. In den Bibelkommentaren wird dann heiß diskutiert, wer das denn jetzt ist. Und die einen sagen, das muss ja Samuel sein, weil wir kriegen immer diesen Blick auf Samuel. Und dann kommt diese Ankündigung. Andere sagen, aber Samuel wird eigentlich im Fortgang, schon gleich im nächsten Kapitel, eigentlich immer nur beschrieben als ein Prophet. Man denkt, es kann eigentlich nicht Samuel sein. Aber dann gibt es wieder andere, die sagen, der wird zwar Prophet genannt, aber er tut Dinge, die eigentlich Priester tun. Er bringt nämlich Opfer da, immer wieder. Übernimmt er Priesterdienste. Aber dann sagen wieder andere, nein, das muss sich um Zadok handeln. Zadok ist ein Priester aus einem anderen Geschlecht, aus einer anderen Familie, der tatsächlich im zweiten Buch Samuel beschrieben wird als der Priester, der in die Stelle der Söhne Elis oder Nachkommen Elis tritt. Nun, ich glaube, wir müssen uns gar nicht so kompliziert machen und so intensive Diskussionen führen. Ich glaube, beide erfüllen in gewisser Weise teilweise diese Prophetie. Erst Samuel und dann Zadok. Zwei Treue inmitten von vielen Untreuen. Und doch waren beide Gott sicher nicht immer und in allem treu. Und vor allem starben beide. Sie waren keine ewigen Priester. Und so können wir gewiss sein, dass die Verheißung, von der wir hier lesen in Vers 35, so wie alle Gottesverheißungen sich auf wen beziehen? Auf Jesus Christus. In ihm finden alle Gottesverheißungen ihr Ja und Amen, wie Paulus den Korinthern schreibt. Und das ist nicht nur Spekulation, wir kriegen tatsächlich Indizien dafür. Wir lesen hier über Samuel in Vers 26, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu. Der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und es ist fast so, als möchte Lukas in seinem Evangeliumbericht uns zeigen, dass Jesus der größere und bessere Samuel ist. Denn was schreibt Lukas über den heranwachsenden Jesus? Lukas 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und dem Menschen. Jesus ist der wahre und bessere Samuel. Jesus ist der Priester einer besseren Ordnung. Und weil wir Jesus haben, weil wir diesen treuen Priester haben, gibt es Hoffnung. Hoffnung für Sünder. Seht ihr, Jesus Christus allein war seinem himmlischen Vater in allem treu. Er allein hat Gott in allem geehrt. Deswegen hatte er allein kein Gericht verdient. Aber er war gekommen als ein besserer Priester, um ein besseres Opfer zu bringen. Ein Opfer, das uns wirklich retten könne. Ein für alle Mal Opfer. Und dieser Priester brachte nun nicht ein Opfer und bereicherte sich daran, sondern er entäußerte sich bis hin zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Er opferte sich selbst. Jesus Christus ist Priester und Opfer zugleich und nimmt durch seinen Tod am Kreuz die gerechte Strafe auf sich, die Untreue von Gottlosigkeit immer wieder gekennzeichnete, oft halbherzige Menschen verdient gehabt hätten. Unsere Täuflinge bekennen gleich in ihrer Taufe, dass sie darauf vertrauen, dass Jesus für sie das Opfer gebracht hat. Sie identifizieren sich mit seinem Tod in der Taufe. Ja, wir werden die vier jungen Damen nachher zumindest zwischenzeitlich ertränken, sodass sie erleben können, was es heißt, mit Christus gestorben zu sein. Weil sie sagen, genau das bin ich. Ich weiß, den Tod, den Jesus gestorben ist, den hätte ich verdient gehabt. Er ist für mich gestorben. Und sie vertrauen darauf, dass, weil Jesus für sie gestorben ist, sie nicht für alle Ewigkeit im Tod bleiben, Sammy, denk dran, sondern sie auferstehen werden, ewig leben, ein neues Leben haben, in dem sie nun Jesus Christus nachfolgen. Das heißt, das Bekenntnis unserer Täuflinge ist, ich bekenne, dass ich nicht immer treu bin, aber ich verspreche, dass ich mich darum bemühen will, dem Herrn, der mich durch seinen Tod gerettet, durch seine Auferstehung in neuem Leben ausgestattet hat, dass ich diesem Herrn in Zukunft treu dienen will, dass ich ihn ehren will mit meinem Leben. Wenn du heute als Christ hier sitzt, dann hast auch du das bekannt. Von daher möchte ich dich fragen, ist es dein Herzensanliegen, Gott mit deinem ganzen Leben zu ehren? Ich habe heute früh schon die Gemeinde ermutigt, es gibt so Stellen, da ist es ganz gut, mal Ja oder Amen zu sagen. Okay, wir probieren das nochmal. Aber nicht einfach im Chor mitsprechen, sondern überlegen, ob du es wirklich sagen willst. Ist es dein Herzensanliegen, mit deinem ganzen Leben Gott zu ehren? Amen. Ihr Lieben, das sollte unser Anliegen sein. Und wenn wir dann davon überführt werden, dass wir das an der einen oder anderen Stelle nicht getan haben, dann lasst uns nicht zögern, zu Gott umzukehren. Jesus ist ein gnädiger Herr, der Sünder annimmt, wenn sie zu ihm kommen. Dann bring ihm deine Schuld, sodass er sie von dir nehmen kann, sodass all deine Untreue von dir genommen ist und du vor Gott bestehen kannst. Dann denk an die Söhne Elis. Es gibt ein zu spät. Kehre um. Mach heute noch Pläne. Wenn du merkst, in meinem Leben hat Gottlosigkeit Raum bekommen. Ich bin halbherzig geworden. Seht ihr, ich habe am Anfang über untreue Kirchen in unserem Land gesprochen. Und es ist sehr leicht für uns als Gemeinde zu sagen, ja, guck dir die mal an, die nehmen Gottes Wort überhaupt nicht mehr ernst, die handeln komplett gegen Gottes Gebote, Gottlosigkeit überall. Und das ist beklagenswert. Aber was meinst du, in wie vielen dieser Kirchen vor 100 oder vor 200 oder 500 Jahren richtig lebendiges geistliches Leben war? Was meinst du, warum das nicht mehr der Fall ist? Weil Menschen angefangen haben, halbherzig zu sein. Weil Gottlosigkeit Raum bekommen hat. Ihr Lieben, lasst uns nicht auf die mit dem Finger zeigen, sondern lasst uns auf uns selbst Acht geben, dass wir nicht diesen Weg gehen. Deswegen sollten wir auch nicht zögern, einander zu ermahnen und sanftmütig, liebevoll zurechtzuhelfen, wenn wir in unserer Mitte Gottlosigkeit erleben. Denk an Eli. Gott warf ihm vor, dass er seine Söhne mehr geehrt hat als Gott. Seht ihr, es ist nie Ausdruck von Liebe und Barmherzigkeit, wenn wir andere in unserem Umfeld weiter sündigen lassen. Nein, wahre Liebe tut das, was Gottes Wort hier durch unseren Predigttext tut. Wahre Liebe warnt und ermahnt. Mit dem Ziel, diejenigen, die wir konfrontieren, zurückzubringen zu Gott, sodass wir wieder so leben, wie es Gott gefällt. Die falsche Zurückhaltung kann dazu führen, dass sich Gottlosigkeit weiter ausbreitet in unserem eigenen Leben und in unserer Gemeinde. Und wir haben doch jeden Grund, einander zurückzurufen. Wir wissen doch, dass wir einen besseren Priester haben, dessen Opfer genügt für alle unsere Sünden. Wir dürfen mit allem zu Jesus Christus gehen. Er ist der ewige hohe Priester, der vor dem Richterstuhl Gottes für alle eintritt, die auf ihn vertrauen. Er ist treu, selbst da, wo wir untreu geworden sind. Vertraust du diesem Priester? Vertrau dich ihm an und leb für ihn zu seiner Ehre. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort mit großer Klarheit und Direktheit in unser Leben spricht. Herr, ich bete, dass wir unsere Herzen nicht verschließen, sondern dass wir deinem Wort Raum geben. Da, wo es uns warnt und wo es uns ermahnt und wo es uns zur Buße ruft. Und wir wollen dir zugleich danken, dass dein Wort ein Wort der Hoffnung ist. Danke für die großartige Verheißung eines besseren Priesters und eines besseren Opfers und danke, dass Jesus Christus dieser Priester ist, der gekommen ist und für uns gestorben ist und auferstanden ist, sodass wir bei ihm all unsere Schuld, all unsere Gottlosigkeit, all unsere Halbherzigkeit, all unsere Untreue abladen können. Und wir dann befreit von aller Schuld weitergehen dürfen. Hilf uns, das zu tun und dir nachzufolgen und dich zu ehren in allen Dingen, denn dir gebührt die Ehre für alle Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen.